Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Köln auf der Digitalmesse Dimexco und ich habe die außerordentliche Ehre, mit Axel Schmiegelow zu sprechen. Er ist Co-Founder von Agentic System. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank. Die Ehre ist meine.
Und nein, das stimmt nicht. Die Ehre ist meine. Ich habe hier zu tun mit einem der Internetpioniere. Klar, ich habe auch mal früh angefangen, mit einem der Internetpioniere, die damals schon gemerkt haben, wow, da kommt was und Denkwerk gegründet hat. Eine Agentur, eine Digitalagentur. Damals wusste man noch nicht, was das ist, die Nase immer vorne hatte. Und Axel hat scheinbar auch jetzt die Nase vorne und jetzt steht plötzlich in einem LinkedIn-Profil irgendwas mit Agentic und KI und so. Klar, du springst auf den Zug auf. Nee, ich glaube, da steckt mehr dahinter.
Ja, also
du bist überzeugt, oder?
Du bin sehr, sehr überzeugt. Ich glaube, das ist, also ich meine, unser Eins hat ja einige starke Umbrüche, angefangen mit dem Internet, dann als das Internet interaktiver wurde, mit Web-Apps, dann die Web 2.0-Revolution, dann Web 3 mit eigenen Themen. Aber ich glaube, wenig wird so fundamental ändern, wie Anbieter und Konsumenten im weitesten Sinne miteinander interagieren, wie diese KI-Welle, die schon längst am Rollen ist. Und ich bin dazu gekommen, so ein bisschen aus Versehen, aber nicht erst seit das jetzt in aller Munde ist, weil viel von dem, was ich gemacht habe, also nach Denkwerk habe ich ja, oder parallel zu Denkwerk habe ich noch Sevenload gemeinsam mit Ibo Efsan und dem Team dort gemacht und danach Curtis Newton Labs und bei Curtis Newton Labs haben wir sehr viel mit den Daten, die sich aus Web 2.0 aggregieren lassen, zu tun gehabt. Das heißt, all diesen Stationen war gemeinsam, auch danach iTravel, ein sogenanntes Recommendation-System. Das heißt, Empfehlungen basierend auf Mustererkennung. Und das ist ja im Kern das, was ein LLM ist. Es ist Mustererkennung. Das heißt, wer sich früh mit Machine Learning und Deep Learning beschäftigt hat, der ist dann relativ schnell auch mit dem Thema LLM seit dem epochalen Artikel Attention is All You Need 2017 konfrontiert gewesen. Das habe ich immer so ein bisschen verfolgt. Ich habe ja Reisegeschäft bis vor kurzem gemacht. Und als ich dann Mitte letzten Jahres gemeinsam mit meinen drei Mitgründern mich gefragt habe, was passiert da jetzt eigentlich, da haben wir festgestellt, die ChatGPT-Revolution ist nur der Anfang und die eigentliche Kunst ist, wie schafft man es, agentische KI zu machen, die sicher Transaktionen machen kann. Und das ist, ich will jetzt nicht zu lange reden, aber das ist quasi das Spannende, denn inhärent in einem LLM ist die Halluzination, das ist eine mathematische Nebenwirkung, von dem wie ein neuronales Netz aufgebaut ist. Und wir wissen ja aus dem E-Commerce, mehr als ein Promille Fehlerquote ist nicht okay. Und deswegen muss da was passieren. Da muss auch technologisch was passieren. Das kann man nicht einfach ChatGPT.
Wenn ich auch mal kurz als Interviewer eine kurze Geschichte erzählen darf. Wir sind seit inzwischen 8 Wochen am Friemeln mit einem KI-Agenten, der nur die Aufgabe hat, aus unserem RSS-Feed, aus dem Newsletter, der 7 rauskommt und wo es ein RSS-Feed gibt, und daraus einen Podcast zu machen. So kurz und der hat sowas von Scheiße erzählt zwischendurch. Da habe ich wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Die Aufgabe ist doch klar. Wie kommt dieses Ding auf die Idee und so weiter und so weiter? Genau. Wir haben ihn jetzt einigermaßen so weit, dass er sich an die Fakten hält und nicht irgendwie noch seinen Sülz dazu gibt. Ist ein Riesenthema. Was macht er da?
Ja, also ich meine, es ist ja gut und richtig, dass viele jetzt feiern, dass sich da sehr viel ändern wird und so weiter. Und es ist in der Logik von, wie Venture Capital und Private Equity Finanzierung läuft, dass natürlich die Großen, Sam Altman und so weiter, von AGI sprechen, also Artificial Generalized Intelligence. Und dann denken alle, ja, KI kann das alles. Die Wahrheit ist aber, das, was wir im Moment als dominante Technologie haben, also Large Language Models, sind einfach eine Vorhersagemaschine. Neuronale Netze sind sehr interessant, mathematisch interessant, technologisch interessant. Aber das bedeutet, dass diese KI nichts in Anführungsstrichen weiß. Das heißt, Es wird sehr gut darin sein, einen Text, ein RSS-Feed oder Produktinformationen zu generieren, die plausibel sind, die so klingen wie viele andere solcher Dinge, basierend auf den Trainingsdaten, die das hat. Aber es wird in sich niemals wissen, ob das stimmt oder nicht. Und es ist gar nicht dafür gebaut, zu wissen, ob das stimmt oder nicht. So, und das bedeutet, dass man zusätzliche Technologien braucht, um sicherzustellen, dass man die Vorteile von einem Large Language Model in der Interaktion mit dem Kunden, nämlich sich natürlich anfühlende Sprache in Text oder sogar in Voice-Form, dass man diese Vorteile nutzen kann, ohne den Nachteil zu haben, eine Maschine zu haben, die die Hälfte der Zeit den Kram zusammen erfindet. Und diese Technologien so umzusetzen, dass sie produktionsreif sind und jetzt bezogen auf E-Mail-Marketing oder Marketing oder Online-Marketing, verlässlich wieder ein CTA-Funnel bedienen können, das ist alles andere als einfach. Und wenn man das aber schafft, dann sind natürlich Unternehmen, die das oder Marken, die das einsetzen, in der guten Position, um einer Realität Rechnung zu tragen, die ziemlich brutal ist. Nämlich ist es heute schon so, dass 1/4 aller Kaufentscheidungen nicht mehr bei Google anfangen, sondern bei ChatGPT. Und die Tendenz steigt rasant und es beschleunigt sich immer weiter.
Also gerade im Upper Funnel auch tut sich da einiges.
Absolut. Ja, und das heißt, und es gibt schon ein paar Technologien, ein bisschen älter, so 2-3 Jahre alt, also Retrieval Augmented Generation, RUG, ist einer davon. Ganz einfach ausgesprochen, man unterbricht, man programmiert das Chat-Interface so, dass das LLM nicht alle Antworten liefert, sondern im entscheidenden Moment sich strukturierte Produktinformationen aus dem Datenbereich holt, also aus der Datenbank. So, und innerhalb von RAG gibt es noch verschiedene Teilmethoden, die am weitesten entwickeln heißen Agentic RAG oder Graph RAG, wo man dann Knowledge Graph abfragt, nicht nur eine statische Datenbank. Aber das ist trotzdem nicht ausreichend, weil es heißt, dass das Kontextfenster, aus dem das LLM quasi antwortet, immer abhängig ist von diesen Daten und ihrer Verfügbarkeit. Und wenn man Echtzeit verfügbare Systeme hat, also E-Commerce oder Reisebuchungen oder Flugbuchungen oder ähnliches, dann reicht diese die Art, wie diese herrschenden Chatmodelle arbeiten und im das Kontextfenster in ihren Prompt einbinden, reicht nicht, um verlässliche Transaktionen auszuführen. Und Agentic Systems beschäftigt sich damit, was man macht, damit diese Transaktionen dann doch verlässlich sind. Und das Spannende daran, auch für mich, und was sich so ein bisschen wie Ende der 90er anfühlt, ist, dass sehr viele Momente im KI-Bereich so ein bisschen wie das Internet ist, das die Telefonleistungen benutzt. Ja, das heißt, man benutzt die Infrastruktur, die existiert, man benutzt quasi einen Web2-Kontext, ja, OpenAI Operator bedient für dich ein Formular im Web, und unser eins wird sich erinnern, das ist vielleicht nicht der beste Weg, ja, weil man braucht ein eigenes Protokoll, ein agentisches Protokoll, man braucht eigene Transaktionsprotokolle und man braucht eine eigene Netzwerkinfrastruktur, wo Agenten miteinander kommunizieren. Und da gibt's jetzt im Moment, das ist in der generellen Debatte noch nicht so bekannt, aber da gibt's ein steiles Rennen, welche Protokolle sich durchsetzen. Natürlich hat Google eins, A2A. Anthropic ist am erfolgreichsten gewesen mit einem Standard, nämlich MCP. Aber MCP ist kein transaktionaler Standard, sondern ist im Grunde ein Weg, wie man Inhalte strukturiert aufbereitet. Entwickler würden despektierlich sagen, es ist glorifiziertes JSON. Das ist im Grunde so ein Standard-Framework für Daten. Aber immerhin, wenn es so wäre, dass man als Marke in der Lage ist, seine Webinhalte und seine Produktinhalte so strukturiert aufzubereiten, dass ein LLM es verlässlicher interpretiert, dann haben wir schon viel gewonnen. Das heißt, die konkreten Projekte, die wir für Kunden im Moment machen, sind im ersten Schritt überhaupt nach dem MCP-Standard Produktdaten aufzubereiten und verfügbar zu machen. Und die zweite Iteration ist dann, dass man agentische Transaktionsprotokolle dazu packt, damit man auch verlässlich bestellen und kaufen kann. Und das Ganze, das verändert komplett den Online-Funnel. Ja, also wir sind da weg von Google Ad, Click, Landing Page, CTA und so weiter. Da ist eine komplett neue Interaktion. Und viele, viele Marken und ich denke auch viele Agenturen sind darauf nicht optimal vorbereitet. Man sieht jetzt, dass so SEO-Agenturen einfach zu denken, okay, da läuft uns das Geschäft davon, vielleicht müssen wir da ein bisschen lernen über Generative AI, EO oder verschiedene Begriffe, GEO und so. Und das ist auch ganz gut, weil natürlich SEO-Agenturen viel darüber wissen, wie man Inhalte aufbereitet und crawlable macht, aber trotzdem die Paradigmen müssen sich ändern und die Technologien sind anders, die man da braucht. Und das ist jedenfalls für mich ein super spannendes Feld.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, die wir damals hatten. Da gab es ja schon Leute, die wussten, wie man Plakate macht und wie man sowas macht. Und die haben dann Webseiten gemacht und haben die Profis, so wie ihr, gesagt, nee, also Leute, so geht das nicht. Das ist ein bisschen anders. Und das heißt, die bestehenden Designagenturen konnten nicht das neue Geschäft übernehmen, sondern es entstanden neue Agenturen. Und deswegen auch die SEO-Agenturen werden wahrscheinlich ein bisschen Probleme haben, egal wie doll die das wollen. Also sie kriegen es immer nicht hin. Und ich weiß noch, wo ich mein letztes Buch Dialogmarketing gemacht habe, wo ganz viele Katalogexperten sind, die meisten sind heute tot, die ganz viele Inhalte reingepackt haben, wo ich gesagt habe, ich brauche das zwischen zwei Buchdeckeln, denn dieses Wissen wird jetzt erstmal verloren gehen. Und dann irgendwann werden wir es wieder brauchen, dieses alte Wissen von damals, weil die Grundregeln sind die gleichen. Genau. Aber es gibt einen Umbruch, was Dienstleister angeht.
So okay.
Das heißt, ihr macht nicht fertige Agenten, sondern ihr macht die Unternehmen Agent Ready.
Naja, also wir haben einen Plattformteil und einen Serviceteil. Und der Kern des Unternehmens, aber der Plattformteil. Das heißt, wir bauen dieses agentische Transaktionsnetzwerk und installieren dann für Unternehmen Node Agents, Seller Agents. Wir bauen ihn, wir haben, das sieht man auf unserer Website, da haben wir...
Erklär mal diese Agents, also was heißt das?
Also ein Node Agent ist im Grunde, ganz einfach ausgesprochen, ein KI-Agent, der deine Produktwelt versteht und in der Lage ist, sich aus deinem Bestandssystem alles zu ziehen, was er braucht, um strukturiert und KI-fähig diese Produktinformationen und Bestelldaten verfügbar zu machen.
Für Agenten oder für Menschen?
Für Agenten.
Für Agenten, so.
Und das Gegenstück ist der Seller Agent, das dann quasi aus der natürlichen Sprache des Endkunden, ja, also ich würde gerne im September vielleicht oder in den Herbstferien, was auch immer das heißt, nach Südafrika. So. Und der Seller Agent versteht, guckt nach, wann sind die Herbstferien, wo ist der eigentlich der Nutzer, was heißt das, könnte das alles heißen, übersetzt das alles in eine strukturierte Anfrage und schickt sie dem Node Agent.
So, das ist die Zukunft, dass wir so kommunizieren und jetzt ist aber noch irgendwie ja auch so eine Art Dampfmaschine oder Pferdetroschke in der Mitte und das ist diese alte Website, also wo Leute im Online-Shop irgendwie was einkaufen wollen. Können wir nicht auch, was die Produktpräsentation in E-Mail-Marketing, Webshop, was auch immer angeht, wo wir auch über Personalisierung reden und so weiter, können wir nicht mit den CRM-Daten, die wir haben, mit den Shop-Daten, die wir haben, mit den Verhaltensdaten, die wir haben, mit den Präferenzen unserer Kunden, die wir haben und unseren Informationen aus dem Produktinformationssystem irgendwie was basteln?
Da sprichst du mir altem Recommender aus dem Herzen, weil das Spannende ist, dass viele Unternehmen quasi an das Thema rangehen und sagen, oh Gott, da ist diese neue Technologie, die muss ich verstehen. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Technologie an sich ist zwar erstaunlich in ihren Fähigkeiten, aber sie ist erstmal dumm. Und das Wissen, das Gold, das steckt in all dem, was du gerade aufgezählt hast. Das ist die olle Produktdatenbank, die irgendwo ist eine SQL mit irgendwelchen Nutzerdaten. Das ist der
E-Mail-Archiv. Das ist Gold wert, aber das weiß keiner.
Das Erste, was wir machen, ist, wir ingesten all das bei uns ins Backend und dann machen wir daraus einen sogenannten Knowledge Graph, also ein quasi organisierendes Wissen des Unternehmens. Und dann bauen wir daraus, und das ist quasi das Geheimnis, Secret Source, wir bauen daraus eine sogenannte Ontologie. Und Ontologie kann man sich so vorstellen wie das Lexikon der Schlüsselbegriffe für die Transaktionen, die abgebildet werden müssen. Dass quasi der KI-Agent versteht, ah, dies ist eine Bank, also muss ich jetzt verstehen ontologisch, was ist eine Zahlung? Ja? Oder ich Reiseunternehmen, ich muss verstehen ontologisch, was ist eine Buchung, was ist eine Vorabbuchung, eine Schlussbuchung und so weiter. Was gehört eigentlich dazu? Was sind die Bestandteile dieser Rundreise? So. Und dieses... Also wenn es eine große Chance gibt, es gibt ja viele, die sagen, ah, wir haben ja keine Chance, OpenAI wird alles machen. Mitnicht. Genauso wenig wird OpenAI alles machen, wie Google alles gemacht hat. Ich kann mich noch gut erinnern, als Google Flights rauskam, die ganze Touristik, für die ich ja viel gemacht habe, gedacht, oh Gott, Google wird der größte Flughändler der Welt. Bis heute verkauft Google keine Flüge, ja? Weil es halt nicht so trivial ist. Du musst die ganzen Backend-Systeme, die Buchungssysteme, Reservierungssysteme, alles anbinden. Das wird keins dieser Anbieter machen, schon aus kartellrechtlichen Gründen nicht. Die Unternehmen aber, vor allem jene vorhandenen Unternehmen, die viel Inventar haben, die verstehen, dass dieses Wissen Gold ist und die zügig mit jemandem wie uns oder mit jemand anders aus diesem Wissen funktionsfähige KI-Lösungen machen und dann ihre Verkaufsprozesse nicht nur effizienter machen, was nicht nur um Kosten geht, sondern passgenauer auf die Nutzerbedürfnisse. Das ist nämlich der Traum des Recommendation Engine, dass quasi die Maschine besser versteht, was der Nutzer eigentlich will und von vornherein das Richtige präsentiert und sich das Richtige zieht und das Richtige rückbestätigt ins Backend. Das ist Potenzial für die Unternehmen. Viele haben das noch nicht verstanden. Die machen dann ChatGPT und sagen, wir müssen jetzt im Marketing ChatGPT, LLM generierte Inhalte haben oder benutzen Sora oder Veo, um Videos zu machen. Das ist gar nicht das große Ding. Das große Ding ist die Transformation von diesem inselhaft verteilten, irgendwo in irgendwelchen Silos versteckten Daten und Wissen in eine Anwendung, die wirklich den Menschen nützt.
Ich bin völlig sprachlos. Ich muss ja jetzt zur nächsten Frage kommen. Also unser Thema heißt, wo gibt es KI-Einsatz im Unternehmen und was ist relevant? Du hast schon gerade gesagt, also Content, ja klar, ist eine tolle Sache, alle freuen sich drüber, aber da müssen wir beide jetzt nicht unsere Zeit mit vergeuden, sondern da gibt's spannendere Sachen. Wir haben das Thema Personalisierung, Recommendation oder auch Hyperpersonalisierung eigentlich im Prinzip auch durch. Wir haben die KI-Agenten durch. Was haben wir noch an Themen auf der Agenda?
Geschäftsprozesse.
Ach so, die Prozesse, ja, genau. Das ist überhaupt das Ding, ja.
Und da wird auch viel so vermischt in der Diskussion. Wenn man jetzt über Copilot spricht von Microsoft und Vibe-Coding auf der einen Seite für so ganz bestimmte Prozesse und auf der anderen Seite dann im Marketing diese ChatGPT-enhanceden Angebotserstellungen und so. Da ist so ein ganz dickes Stück in der Mitte, was eigentlich eine ältere Quelle hat, nämlich die No-Code-Bewegung, also Zapier und Make und so weiter, was ja schon seit Mitte der 2010er am Rollen ist, nie richtig gut funktioniert hat und so. Aber in Plattformen wie N8N, Firma aus Berlin, hast du jetzt die Möglichkeit, KI-gestützt diese Geschäftsprozesse abzubilden. Natürlich heißt es auch, das ist ja auch Teil der Debatte, dass dann Stellen vielleicht wegfallen oder anders allokiert werden müssen. Aber das Potenzial ist, dass du Prozesse auch viel adaptiver machst. Ja? Also, sag mal, für uns Marketingleute, der Albtraum ist ja immer der Customer Service und die schrecklichen Service- und Callcenter. Und das ist ja im Kern immer ein großes Übersetzungsproblem aus Kundenanliegen in das Unternehmen macht produktiv was, um dieses Kundenanliegen zu bedienen. So, und die Business Process Automation mit KI gestützt, mit solchen Plattformen wie N8N, ich bin nicht an denen beteiligt, es könnte auch eine andere sein, aber die sind ganz gut, die eröffnet das Potenzial, dass das Unternehmen plötzlich viel organischer, viel unmittelbarer reagiert auf eine Kundenanforderung und dass es sehr, sehr viel Friktion rausnimmt. Nicht nur im Marketing also nicht nur in der Anbahnung und im Funnel, sondern auch hinterher im Customer Care. Auch da wieder, das Unternehmen, das das versteht, das wird natürlich ein ganz anderes Kundenerlebnis schaffen können und auch sehr viel, es hat auch eine Wirkung aufs Marketing, was natürlich Einwandbehandlung par excellence ist. Ne? Wenn ich dir einem Reisekunden sagen kann, du bist unterwegs, du hast zu jeder Tages- und Nachtzeit deine App, die wird dir nicht nur sagen, ja, ich habe ihre Beschwerde entgegengenommen, jemand meldet sich in den deutschen Geschäftszeiten, sondern die kann direkt was tun, Ersatzticket aus, Flug umbuchen und so weiter. Dann ist das natürlich sehr mächtig für so eine Marke. Das gleiche gilt für E-Commerce oder für Dienstleistungen, Bankdienstleistungen. Manche der Banken, also Revolut und Konto, haben da schon erste Projekte. Das ist sehr, sehr interessant, was da komplett umdefiniert wird in der Kundenbeziehung.
Jetzt gibt es ja bei diesen Agenten durchaus den Trend, dass man Dinge machen lässt, indem man sagt, ich hätte gerne was gemacht. Eine Agentur hat den Auftrag, mach mir mal eine Homepage dazu und das kann ich jetzt irgendwelchen Systemen sagen.
Ja.
Gibt's einen Markt für Agenten die quasi wie eine Agentur dann auch mich beraten können und machen können, die eben aber nicht die großen Systeme selbst sind, die alles können, sondern wo ich mich spezialisiere. Und das, was eine gute Agentur ausmacht, ist, sie kennt ihren Kundenkreis und sagt, nein, wir machen nur B2B, nein, wir haben uns spezialisiert auf die Modebranche oder so. Siehst du da einen Markt, durch eine Spezialisierung Fachwissen reinzubringen, was es sonst so nicht gibt?
Also der Markt explodiert. Dieser Markt für spezielle Mikro-Apps, KI-Agenturen in den USA ist es schon sehr, sehr weit. Und Y Combinator ist ja so eine Startup-Schmiede in San Francisco und die haben einen sehr guten Podcast, das Lightcone, haben sie ein paar Episoden drüber gehabt, schon letztes Jahr. Im Grunde bricht jetzt die Zeit an der Mikroagentur, der Ein-Personen-Agentur. Und der Hebel da ist gar nicht die KI-Fähigkeit, sondern die vertikale Branchenkenntnis, die Domain-Expertise. Ja, das heißt, wenn jemand, der sehr mittelmäßige KI-Kenntnisse hat, aber sein Leben lang für Zahnärzte gearbeitet hat, der wird eine sehr, sehr gute Spezial-KI-Lösung entwickeln für Zahnärzte, die vielleicht nur eine Sache gut kann, keine Ahnung, Zahnersatz bestellen oder sowas, das aber so gut können wird, dass jeder Zahnarzt sagen wird, auch das benutze ich jetzt und nicht die monolithische Software, die ich da in meinem ERP-System für Zahnärzte habe. Das wird absolut explodieren. Mein Kollege, wir sind ja nun wirklich an vorderster Front, der hat neulich sich mit seinem Handwerker unterhalten übers Telefon, also mit Petra von seinem Handwerker, bis er festgestellt hat, das hat die 10 Minuten gedauert, dass Petra ein KI-Agent war. Ne? Also die hat das ganze Sekretariat von diesem Handwerker gemacht. Und das ist ein typisches Beispiel. Ja? Das ist ja ein Problem für Handwerker. Büro ist immer ein Problem. Haben sie keinen Bock drauf, kostet zu viel, Personal ist teuer, zuverlässig, bla bla bla. Für die sind natürlich solche Geschäftsprozess Ersatz durch KI-Agenten, die recht stupide sind. Dem braucht man nicht mit denen über Heidegger diskutieren, aber Terminbuchung und wissen, welches Rohr man bestellen muss, das kann dann diese Speziallösung. Der Markt ist absolut im Kommen. Und das stellt natürlich größere Agenturen in ihrem Geschäftsmodell in Frage. Also ich kenne das auch aus meiner Agenturzeit, das Verhältnis zwischen branchenspezialisierte Agentur und Generalist. Wir haben uns bei Denkverkehr als Semi-Generalist empfunden, wir hatten Schwerpunktbranchen. Das wird sich noch weiter verändern. Ich kann mir vorstellen, dass Agenturen, die voll auf eine Branche spezialisiert sind, vielleicht sogar gar nicht so personalstark, aber die Prozesse und die Domänexpertise ganz, ganz tief haben, vielleicht eine gemeinsame Library, vielleicht eine gemeinsame Ontologie, von der ich gerade gesprochen habe, dass sie dann plötzlich das Rennen machen, weil sie für geringere Kosten produktive Anwendungen bauen können mit den Tools, die da sind. Nebenbei bemerkt muss man mal sagen, dass dieses Vibe-Coding, da hat der André Capati eine ziemlich gute Talk drüber gehabt, der hat gesagt, das wird nicht ersetzen, dass ein Entwicklungsteam eine wirklich belastbare Anwendung baut. Was es aber ersetzt, ist die Prototypphase und es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Senior-Entwickler mit 4 KI-Agenten Anwendungen baut, anstatt dass ein Team von 6 Entwicklern oder Entwicklerinnen das dann macht. Das ist im Moment die Realität, weil einfach diese diese Vibe-Coding-Agenten immer noch zu viel halluzinieren oder nicht systematisch das alles durchdenken. Wenn man aber mit einem technischen Gehirn überwacht, was das macht, dann kann man das sehr produktiv einsetzen.
Okay, haben wir das nächste Thema durch, wo wir beide uns einig sind, da explodiert jetzt irgendwas. Total. Da wird total die Veränderung stattfinden. Das ist das Spannende. Wir haben heute schon eine Reihe von Sachen auf dem Radar. Die können wir jetzt einfach nur festlegen, so wie wir in den 90ern festgelegt haben. Das kann sein, das könnte sein. Ja. Und dann kam Web 2.0 und mit dem, was dann über Social Web als Folge kam, das konnten wir damals noch nicht ahnen, ja. Aber so an dem Punkt stehen wir jetzt wieder. Wir können nichts anderes tun, als hier zusammen sitzen und sagen, okay, das ist ein weiteres heute erkennbares Zukunftsfeld, was als nächstes irgendwie explodiert. Gibt es noch irgendeinen Bereich, wo du sagst, im KI-Einsatz in Unternehmen wird das Marketing verändern?
Ja, also ich glaube, im Speziellen würde ich sagen, man muss für jede Branche tut man gut daran, zu versuchen, komplett durchzudenken, wie ist eigentlich die Transaktionsstruktur in dieser Branche. Also wer kauft, wer informiert sich wie und fragt wie an und bucht wo oder kauft wo. Weil das wird sich garantiert verändern. Und man kann das als Anbieter sich angucken und sagen, ja, ich muss mich jetzt so und so anpassen. Aber eigentlich muss man das ganzheitlicher betrachten, weil es wahrscheinlich dadurch neue Distributionswege gibt. Und das ist der Teil, der ein bisschen unbekannter ist. Und das andere, was mit sehr viel Fragezeichen verbunden ist, das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine. Also wir haben jetzt eine eindimensionale Debatte, ja, KI als Jobkiller und der Agent als wundersamer Engel, der alles kann. Und beide Sichten sind wahrscheinlich zu vereinfacht und zu extrem. Was sicherlich passieren wird, wie in vergangenen technischen Revolutionen, wie zum Beispiel das Internet oder das Smartphone, das ist, dass das Verhältnis von Mensch und Maschine neu ausgehandelt wird. Mit auch gegenläufigen Trends. Der Wert von authentischer menschlicher Interaktion, der Wert von Manufaktur, der sinkt nicht, der steigt.
Eben.
So, und weil eine Welt, man kann sich eine paradiesische Welt vorstellen, wo alles Lästige und Blöde von Maschinen erledigt wird und alles Wertvolle und Schöne von Menschen, mal ganz abstrakt gesprochen, erledigt wird. Wenn man als Unternehmen seine Customer Care und Verkaufsprozesse maximal auf KI ausgerichtet hat und automatisiert hat, dann wäre es vielleicht sogar stupide zu sagen, jetzt schmeiße ich alle Leute raus, weil ich ja alles durch KI mache. Nee, man kann dann neu aushandeln, neu überlegen, wie könnte ich jetzt meinen Service veredeln mit diesen frei werdenden Personalkapazitäten, damit ich richtig einen persönlichen Touch da reinkriege. Wenn alle, man stellt sich vor, alles wird perfekt vom KI-Agenten beraten und verkauft und dann hinterher, wenn das für die Kundengruppen, für die das wertvoll ist, meldet sich jemand und sagt, ja, ich habe gesehen, Sie haben gebucht, wenn Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei mir, dann fühle ich mich ja total gebauchpinselt, dann habe ich den Vorteil dieser wundersamen KI-Lösung und trotzdem das Gefühl, hinter dem Unternehmen stecken Menschen. Das heißt, da muss man vielleicht nochmal ganz anders drüber nachdenken, auch drüber nachdenken, was eigentlich eine Markenpositionierung beinhaltet. Beim MIT nennen sie das Human
in the Loop. Das ist ein ganz spannender Punkt. Auf der einen Seite müssen wir es einsetzen als Unternehmen, gar keine Frage. Und auf der anderen Seite nicht irgendwelche blöden KI-produzierten Videos, wo die Leute sagen, was ist das für eine Scheiße? Wollt ihr uns verarschen?
Genau.
Nein, die Marke muss menschlicher werden. Wir 100%. Müssen das Ding nehmen und sagen, alles radikal rationalisieren, automatisieren, aber dabei menschlicher werden und nicht aussehen wie eine Maschine.
Genau. Das MIT hat dafür einen Kernbegriff, das ist Human in the Loop. Ja, und die sagen, dieses Human in the Loop ist wahrscheinlich das Paradigma, auf das man jetzt jedenfalls auf absehbare Zeit zählen würde.
Wie siehst du momentan die Entwicklung? Oh Gott, wir machen hier gerade Branchenbashing. Also ich war im Januar oder Februar oder wann es war in Berlin bei einer Veranstaltung, wo sich diverse Customer Experience Menschen getroffen haben. Und Customer Experience hieß für die Warteschleife im Callcenter und das Schulen von Callcenter-Mitarbeitern. Und denen waren nicht allen, also natürlich wurde überall über KI gesprochen, aber nicht allen Beteiligten war wirklich klar, was das Ausmaß hier ist, dass ich also eigentlich erwarte, dass zunächst einmal eine Maschine mich begrüßt und mich natürlich fragt, ob wir das auf die Schnelle machen können oder ob es komplizierter ist und man vielleicht einen Menschen ransetzen sollte. Aber mit meinem Einverständnis, ich mich dafür entscheide, nee, Maschine, bleib du mal. Das ist mir fast sogar lieber als ein Mitarbeiter, der neben sich auch nur eine KI sitzen hat.
Genau. 100%. Also ich glaube, nicht nur im Customer Care Bereich, in vielen anderen Bereichen ist vielen nicht klar, wie fundamental diese Veränderung ist. Ich war neulich auf einer Veranstaltung für etwas weiterentwickelte Startups, so waren so ein Panel von Private Equity Leuten und einer sagte, also wenn wir feststellen, dass Unternehmen, in die wir uns, also etablierte Unternehmen, die wir investieren, dass die von KI bedroht sein könnten, dann investieren wir gerade erst nicht. Und dann entfuhr es mir, ich saß im Publikum, ich hatte noch nichts zu kamellen, es entfuhr mir dann, ja, da habt ihr bald kein Geschäft mehr. Aber das fiel so ungünstig in so eine Pause rein, dass es alle gehört haben. Und es gab einen riesen Aufschrei und eine Diskussion, weil es tatsächlich stimmt. Es gibt kein Geschäftsmodell, keine Branche, was jetzt nicht irgendwie fundamental durch KI verändert wird. Selbst im tiefsten Industriebereich gibt es KI. Also Bosch ist da ein gutes Beispiel. Das heißt, dieser Ansatz, da gibt es irgendwas, was nicht durch KI betroffen ist, der ist Unsinn. umgekehrt ist genauso Unsinn zu denken, KI wird alles machen und es gibt nichts mehr für den Menschen. Man muss es komplett neu austarieren. Und im Customer Care Bereich ist die Vision, die du gerade beschrieben hast, gute Unternehmen machen das jetzt schon. Es gibt Startups in den USA, die sehr erfolgreich geworden sind damit. Hier Cognigy ist ja das größte Exit hier in Europa gewesen. Ist nicht umsonst ein Customer Service Agent Firma gewesen. Ja, oder ist es ja immer noch. Und das ist genau der Punkt. Welche lästigen Sachen werden sofort erledigt von der Maschine? Und wo will ich menschlichen Kontakt? Und als Marke muss ich mich fragen, aus welchen Gründen will ich menschlichen Kontakt? Ja, will ich als Konsument das Vertrauen in die Marke zurückgewinnen? Will ich gehört werden? Ist das ein Recommendation-Thema? Also will ich konfigurieren? Will ich beruhigt werden? So, und das muss man, glaube ich, stärker durchdenken. Vielleicht der letzte Satz zu diesem Branchenbashing. Ich glaube, das Problem ist, dass die Disziplinen zusammenwachsen oder neu verhandelt werden müssen. Da kann man nicht eine Customer Care Agentur haben auf der einen Seite und, ich sag mal, eine SEA Agentur oder SEO Agentur auf der anderen Seite. Das muss aus einem Guss durchdacht sein. Was ist eigentlich die Customer Experience und wie wird die durch KI verändert?
Mir fällt gerade ein, da war ich auch in Berlin bei einer Konferenz und musste einen Flug umbuchen, der oder canceln oder so, der was weiß ich was und so, und das wollen die nicht. Also auf jeden Fall war ich gezwungen, mich hat die Airline gezwungen, mich telefonisch zu melden, aus gutem Grund. Also die Hürden für Kunden sollten besonders hoch sein. Und da bin ich also rangekommen und da war der Human Touch für mich, dass diese Premium-Marke am Flugreisemarkt eben nicht alles automatisiert hat, sondern ich wusste, dass die Agentin genauso wie ich heute Abend noch baden geht, nämlich in Izmir am Meer. Yeah. Und das ist für mich persönlich so das Markenerlebnis, wo ich sage, das ist der Unterschied zwischen der Premium-Marke, dass da irgendwie noch ein spürbarer 100%. Human Touch da ist, wo man merkt. Und ich glaube, das werden wir mehr wertschätzen, dass wir merken, da ist ein echter Mensch, mit dem ich gerade zu tun habe.
Absolut.
Und diese Menschen sollten bitte nicht mit irgendwelchen nervigen Jobs beschäftigt sein, sondern lächeln und einen Job haben, wo es Spaß macht.
Genau.
Zu kommunizieren.
Also KI zu nutzen, um die früheren Inventargrenzen, Prozessgrenzen, das geht aber jetzt nicht, das Formular X15 ist nicht ausgefüllt, ich habe ihre Daten nicht, der Abgleich hat nicht geklappt. Diesen ganzen Quatsch wegmachen mit KI durch bessere Geschäftsprozesse, die in der Lage sind, on the fly sowas zu lösen durch Flexibilisierung, das ist der richtige Einsatz von KI, damit mehrere Personalressourcen frei werden oder die Personalressourcen, die da sind, genutzt werden können, um ein besseres Markenerlebnis herzustellen. Das ist absolut der richtige Weg.
Axel, das war das beste Schlusswort, was man überhaupt zu so einem Interview bringen konnte.
Dankeschön. Du hast es gepromptet.
Das war wirklich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dir. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für die tollen Fragen.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.